Heute möchte ich euch mal mit hineinnehmen in eine Geschichte aus dem Alten Testament, eine Begebenheit, wo es um einen Mann geht, der einmal so kurz in der Bibel auftaucht und dann nicht wieder. Aber diese Geschichte, die von ihm geschrieben ist, ist ein Bild davon, was wir auch heute erleben und ist auch ein Bild davon, wie Jesus in unserem Leben gehandelt hat und handelt. Die biblischen Geschichten, die wir lesen, die lesen sich für uns leicht oder ja, wir verstehen sie, weil wir immer das Ende kennen. Ne? Aber die Leute, die sie durchlebt haben, sie wussten nicht, wie es ausgeht. Und so ging es auch Jeremia, dem Propheten. Jeremia war immer mal in Lebensgefahr mit seiner klaren und unbequemen Botschaft. Auch in der folgenden Geschichte, ich lese sie jetzt mal am Stück vor, Jeremia 38, 1 bis 13. Es hörten aber Shephatja, der Sohn Matans, und Gedalia, der Sohn Peschurs, und Juchal, der Sohn Schlemias, und Pascho, der Sohn Malkias, die Worte, die Jeremia zu allem Volk redete. So spricht der Herr: Wer in der Stadt bleibt, der wird durch das Schwert und Hunger und Pest sterben müssen. Wer aber hinausgeht zu den Chaldäern, der soll am Leben bleiben und wird sein Leben wie eine Beute davonbringen. Denn so spricht der Herr: Diese Stadt soll übergeben werden dem Heer des Königs von Babel, und er soll sie einnehmen. Da sprachen die Oberen zum König: Lass doch diesen Mann töten, denn auf diese Weise nimmt er den Kriegsleuten, die noch übrig sind in dieser Stadt, den Mut, desgleichen dem ganzen Volk, weil er solche Worte zu ihnen sagt. Denn der Mann sucht nicht, was diesem Volk zum Heil dient, sondern was zum Unheil dient. Der König Zedekia sprach: Siehe, er ist in euren Händen, denn der König vermag nichts wider euch. Da nahmen sie Jeremia und warfen ihn in die Zisterne Malkias, des Königssohns, die im Wachhof war. Sie ließen ihn an Seilen hinab. In der Zisterne aber war kein Wasser, sondern Schlamm, und Jeremia versank im Schlamm. Als aber Ebed-Melech, der Mohr, ein Kämmerer des Königs, des Königshauses, das hörte, dass man Jeremia in die Zisterne geworfen hatte und der König gerade im Benjamin durchsaß, da ging Ebed-Melech des Königs zum König und redete mit ihm: Mein Herr und König, diese Männer handeln übel an dem Propheten Jeremia, dass sie ihn in die Zisterne geworfen haben. Dort muss er vor Hunger sterben, denn es ist kein Brot in der Stadt. Da befahl der König Ebed-Melech dem Mohren: Nimm von hier drei Männer mit dir und zieh den Propheten Jeremia aus der Zisterne, ehe er stirbt. Und Ebed-Melech nahm die Männer mit sich und ging in des Königs Haus, in die Kleiderkammer, und nahm zerrissene alte Lumpen und ließ sie an einem Seil hinab zu Jeremia in die Zisterne. Und Ebed-Melech, der Mohr, sprach zu Jeremia: Lege diese zerrissenen alten Lumpen unter deine Achseln und um das Seil, und Jeremia tat es. Und sie zogen Jeremia herauf aus der Zisterne an den Stricken. Und so blieb Jeremia im Wachhof. Diese Begebenheit ist, wie ich schon sagte, ein Abbild dessen, was Jesus für uns getan hat. Aber auch, was unser Auftrag ist. Wir erleben einen Propheten, der die Wahrheit sagt und zuallererst mundtot gemacht werden soll. Das war schon immer zu allen Zeiten so, das ist in der Bibel, das war in den kommunistischen Systemen, wann auch immer, bis in diese Zeiten da, wo Männer und Frauen aufstehen, um Wahrheit zu sagen, werden sie beiseite geschafft. Werden sie mundtot gemacht, werden sie verleumdet oder wie Jeremia in den Schlamm gelegt. Mit Schlamm beworfen. Kennst du das? Festgehalten in einer feuchten Grube, wo du nicht weitergehen kannst, keinen Horizont siehst und auch nichts da ist, was dich ernähren könnte. Ohne Christus saßen wir alle in einem solchen Loch. Vielleicht haben wir den schlechten Umständen noch was abgewinnen können, ja, und sind und haben da noch irgendwo so ein paar Durchhalteparolen und markige Sprüche. Aber je länger man in einem Loch sitzt, je länger man im Schlamm sitzt und die Beine sich nicht bewegen, du nicht vorwärts kommst, umso mehr greift die Resignation und die Depression nach ein. Am Ende ist dort Verzweiflung bis hin zum Aufgeben, bis hin zur Resignation. Das geht uns allen so, auch unter uns Christen. Wie viele von uns waren schon mal in einer Grube gefangen, in der Sünde, im Fehlverhalten. Ich kenne das noch aus meinem alten Leben und das zog sich ja noch viele Jahre hinein, auch in meinem Leben als Christ. Manchmal habe ich immer noch Mist gebaut und wenn ich Mist gebaut habe, dann war ich manchmal so drauf, dass ich gesagt habe, jetzt ist alles egal. Jetzt kann ich auch mit dem Mist weitermachen. Ich war wie festgebunden und kam aus der Nummer nicht raus. Gefangen in Sünde, in Schuld, gefangen in Angst, in Krankheit, in Depression. Am Ende kamen wir zu der Erkenntnis, auch ich, keine Chance hier mit eigener Kraft rauszukommen. Ich brauche Hilfe von außen. Und es steht mir nicht geschrieben, dass Jeremia irgendwas gebetet hatte, aber er war halt der Prophet Gottes. Und Gott im Himmel und auf Erden, er kümmert sich um seine Diener. Da kommt ein Mann ins Bild, von dem man in der Bibel vorher und noch hinterher noch nie was gehört hat. Ja, und nach dem ganzen Geschehen verschwindet er auch wieder. Dieser Mann heißt Ebed-Melech. Übersetzt heißt der Name Diener des Königs. Ebed-Melech wirkt in dieser Geschichte wie ein Sonnenstrahl. Ja, wie in der dunkelsten Stunde Jeremias, ja, da kommt einer und er hat eine Lösung für das Problem, für den Mann, der da unten im Schlamm ist. Aber es hat auch einen Weg, wie er zu dieser Lösung gekommen ist. Ebed-Melech ist ein herrliches Bild für die gute Botschaft, für das Evangelium, aber er ist eben auch ein Bild für unseren Dienst. Der erste Punkt ist, Ebed-Melech hört von der Not Jeremias. Jesus Christus, er hat ein Elend angesehen, auch die Gruben, in die du ohne eigene Schuld oder auch selbst verschuldet hineingefallen bist. Er selbst ist die Antwort auf unsere Not. Er selbst hat sich dahingegeben, damit wir wieder Land sehen und damit wieder Hoffnung, haben. Wir selbst, bekommen wir es noch mit, wenn jemand in Not ist? Oder sind wir so mit unseren eigenen beschäftigt, dass wir nur um uns selbst kreisen? Ich, mich, meiner, mir, ach Herr, segne doch uns vier. Kriegen wir noch mit, dass andere Menschen auch in Not sind? Das ist hier keine Du-machst-zu-wenig-Predigt, darum soll es nicht gehen. Die Frage ist immer, welche Not kann Gott dir zeigen? Kann Gott zu dir reden, zu mir reden? Wo ist der Punkt, dass Gott dich bittet, dass du ihm hilfst? Dass er durch dich anderen Menschen segnen kann, anderen Menschen begegnen kann? Es ist so viel Sachen, die auf uns einströmen. Eine meiner Schwägerinnen war 7 Jahre in Sarajevo und hat dort den Zigeunern, den Roma-Kindern gedient, den Familien gedient. Wir haben sie mehrfach besucht und dort haben wir viel Not und Elend gesehen. Bettelnde Kinder, Mütter, die mit Kindern im Müll wühlen, nach etwas Brauchbaren, noch immer zerschossene Häuser, vermiente Gebiete. Bei Teen Challenge, wenn wir da unterwegs gewesen sind und als Leiter uns getroffen haben und im Austausch waren, wie viel Not haben wir da gehört von Leitern, von Einrichtungen, von Klienten, gefangen im Schlamm der Abhängigkeit, stecken geblieben in diesem Schlamm der Süchte, der verschiedenen Süchte. Aber eben auch, dass wir gehört haben von der Not von christlichen Ehen, von christlichen Leitern, die in einem Konflikt waren, in ihrem Zuhause, in ihrem Miteinander, in der Ehe und nicht weiterkamen. In all diesen brauchen wir Menschen, die unsere Not hören und die von der Not hören und eingreifen. Es geht mit den Nöten, mit dem, was ich so erzähle, es geht nicht darum, pauschal ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern dass wir uns und dass wir Gott immer wieder fragen, Gott, wo ist jemand, dem ich helfen kann? Und da ist es nicht die Frage von, ich habe viel Finanzen oder wenig Finanzen, sondern es ist die Frage, sich einem Menschen zuzuwenden, Zeit mit ihm zu verbringen, ihm zu signalisieren, ich bin für dich da, ich habe Zeit, ich höre dir zu. Ist da jemand, der am Glauben verzweifelt? Ist da jemand, der aus seinen Schulden nicht rauskommt? Kann ich dem helfen, seine Finanzen zu ordnen? Oder ist da jemand, der eine innere Not hat? Vielleicht braucht auch jemand einfach mal jemanden nur zum Zuhören. Übrigens, nicht immer ist aktive Hilfe gefragt. Manchmal braucht es auch jemanden, der für einen anderen betet. Ja, gerade das ist so ein wichtiges Thema. Ich nehme jetzt mal Finanzen, das ist immer das einfachste Beispiel. Ja, also ich bin ja Millionär, wie ihr wisst, und ich verfüge über einen Haufen Geld und ich habe ein unwahrscheinlich großes Herz. Und sobald jemand in Not ist, mache ich meinen Geldsack auf und gebe dem Geld. Und das macht mir Spaß. Ach, das ist so gut. Ist das richtig? Das ist die Frage. Denn manchmal auch ist jemand in finanzieller Not oder kommt in finanzielle Not, weil er es nicht gelernt hat, sein Geld zu organisieren, mit Geld vernünftig umzugehen. Vielleicht ist er auch in eine Notsituation gekommen, weil Gott es ihm gerade beibringen möchte, dass er lernt, auf Gott zu vertrauen und nicht auf Menschen. Und jetzt ist er in der Situation, dass er sozusagen lernen soll, auf Gott zu vertrauen. Da komme ich mit meinem Reichtum. Ach, du hast gerade kein Geld, komm, ich gebe dir welches. Was mache ich damit? Ich falle eigentlich Gott in den Arm. Er will ihn erziehen und ich nehme ihn jedes Mal aus der Erziehung raus, indem ich einfach seine Not abstelle mit meinem, was ich zur Verfügung habe. Deswegen ist es so wichtig, wenn wir eine Not sehen, Gott zu fragen, bin ich Teil der Lösung? Oder bin ich der Teil, der für die Person betet, dass er zu einer Lösung kommt für sein Problem? Ihr Lieben, wir können nicht die Not der ganzen Welt lindern. Das ist auch gar nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe, deine Aufgabe, meine Aufgabe ist es zu fragen, welchen Menschen, welcher Person darf ich dienen? Das gilt auch für uns als christliches Hilfswerk. Wir bekommen auch Anfragen von anderen. Ich bekomme viele Anfragen über Facebook von afrikanischen Geschwistern und von anderen Ländern, ob wir helfen können. Aber wir als Werk, wir haben für uns erkannt, in welche Richtung wir gehen, wo wir helfen, und andere Werke helfen in anderen Richtungen. Das ist wichtig, wenn wir Not sehen, dass wir Gott fragen, Was ist meine Aufgabe in dieser Situation? Ebed-Melech hört von der Not Jeremias und er rennt eben nicht los, sondern er geht zuallererst zum König. Er tut Fürbitte für Jeremia beim König. Jesus selbst tritt für uns beim Vater ein, eben weil wir immer wieder in Not kommen. Auch wir sind gerufen zur Fürbitte für Menschen, für Geschwister, die in Gruben stecken. Wie auch immer sie da reingekommen sind. Es ist nicht unsere Aufgabe, sie darüber zu verurteilen. Hast du schon wieder? Habe ich dir nicht schon ein paar Mal gesagt? Das konnte ich doch gleich wissen, dass dir das passiert. Es ist nicht unsere Aufgabe, über Christen zu urteilen, die gefallen sind, sondern für sie zu beten. König David war als Hirte bereit, einem gefallenen König zu dienen, obwohl er wusste, dass er selbst mal sein Nachfolger wird. Den wahren Charakter eines Christen erkennst du eben daran, ob er bereit ist, Menschen zu dienen, die gefallen sind, Ihr wisst, es steht uns nicht an, dass wir selbstgerecht über andere uns erheben und urteilen. So nach dem Motto, ich habe sie doch gleich gesorgt, hättest du mal mehr gebetet oder mehr Bibel gelesen und mehr gefastet. Wisst ihr, am Anfang meines Christseins gab es eine Familie, von der ich sehr viel Hilfe erfahren habe. Ich durfte einfach hinkommen, sie haben mich hineingenommen in ihren Alltag. Der Vater war für mich ein Vorbild an Ruhe und Ausstrahlung. Der hatte Geduld, mir alle Dinge in der Bibel zu erklären. Da hast du gespürt, da ist einer, der mit Gott lebt, der Gott kennt. Das hat mich fasziniert. Eines Tages telefonierte ich mit einem seiner Söhne. Und er sagte mir, Jürgen, du hast es doch sicher mitbekommen, dass mein Vater gestorben ist, umgekommen ist. Ich war in dem Augenblick wie vor den Kopf geschlagen. Ja? Er war urplötzlich aus dem Leben genommen, aus dem Leben gegangen und es hat mich total, ja, gedacht, dieser Mann Gottes, von heute auf morgen, weg. Einem langjährigen Leiter einer Arbeit, welche sich um Drogenabhängige kümmerte, ist nach vielen Jahren des Dienstes die Frau auf und davon. Sie ist zurück in die Drogenszene. Ich stehe da und ich kann es nicht einordnen. Aber eins weiß ich, hüten wir uns davor zu meinen, wir wüssten genau, wie es geht. Hüten wir uns davor, auf andere herabzusehen und zu meinen, wir wüssten, wir haben unser Leben geistlich besser im Griff. Was uns gut ansteht, ist Fürbitte. Wenn wir Not im Leben eines anderen sehen. Einen echten Jünger Jesu erkennst du eben daran, dass er nicht verurteilt den, der bereits gefallen ist, sondern dass er bereit ist zu dienen. Denn wer meint zu stehen, sehe zu, dass er nicht falle. 1. Korinther 10, 12. Ebed-Melech geht zum König und bittet für Jeremia. Der zweite Punkt, Ebed-Melech befolgt den Befehl des Königs. Ja, König sagt, hier sind noch drei Männer, die nimmst du jetzt mit dir und dann gehst du los und hilfst Jeremia. Das Bild von Jesus. Jesus sagt, ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Johannes 17, 4. Jesus war eng verbunden mit seinem Vater. Er führte den Willen seines Vaters aus mit Hingabe, ja bis zum Tod am Kreuz. Wir selbst, es ist nicht unbedingt unsere Aufgabe, für einen anderen zu sterben. Es hat mal jemand gesagt, es ist leichter für Jesus zu sterben, als für ihn zu leben. Denn das dauert viel länger, für Jesus zu leben. Ich war noch nie in der Lage, dass mir jemand ans Leben wollte, wegen meines Glaubens. Aber ich habe ein Stück Ahnung davon, was es bedeutet, dran zu bleiben am Willen Gottes, dran zu bleiben an den Auftrag, den er mir gegeben hat. Es sind so viele Sachen, auch Leute, die gerade am Anfang meines Glaubenslebens, ja, dass Leute über mich gelacht haben, mich ausgelacht haben, ja, und gedacht haben, ich ziehe hier irgendeine Show ab oder wie auch immer, die das nicht verstanden haben, ja, dass ich jetzt im Alltag ganz frei heraus angefangen habe, von Jesus zu reden, von einer Beziehung mit Gott, dass man mit Gott reden kann. Es sind so Sachen, die uns, ja, wir haben einen Auftrag von Gott und dann gibt es so Dinge, die nach uns greifen, die Meinung der Menschen oder irgendwelche Notwendigkeiten, ne, Sachen, die auch uns Spaß machen und dann werden wir abgelenkt von dem Eigentlichen. Es gab eine Zeit in meinem Leben als Christ, da habe ich mich wieder völlig vermanövriert, da war ich völlig mich verlaufen. Ich lebte auf einmal in einer, nicht auf einmal, sondern es war abzusehen, ja, es entwickelte sich dahin, ich lebte in einer Beziehung, die nicht gut war und habe alle meine missionarischen Aktivitäten eingestellt. Ich lebte nur noch als Scheinchrist, bemüht, die Fassade nach außen aufrechtzuerhalten, bis mir jemand eines Tages ohne Vorwarnung folgende Frage stellte. Hat Gott nicht einen Plan für dein Leben? Ich sagte darauf, das war mal, aber das ist nicht mehr. Die Antwort, die die Person mir gab, war klar und präzise. Pass genau auf, was du tust und bleib Gott treu. Ich hatte mich richtig verrannt und ich wusste genau, was ich tun musste. Das hatte schmerzensreiche Konsequenzen für die Beziehung. 3 Wochen vor der Hochzeit habe ich die Beziehung beendet. Und ich sage euch eins, heute, viele, viele Jahre später, inzwischen 32 Jahre glücklich verheiratet, ich bin Gott dankbar, dass er mich so deutlich mit der Wahrheit konfrontiert hat. Dass die klare Aufforderung kam, bleib an dem dran, was Gott dir gesagt hat. Das möchte ich auch dir sagen, wenn du das hier anschaust. Lass dich nicht abbringen von dem Weg, auf dem Gott dich führen will, auf dem Gott dich geführt hat. Und wenn du dich verlaufen hast, wenn du dich verrannt hast, lass dir helfen, dass du zurückkommst in das, was Gott für dein Leben vorgesehen hat. Ihr Lieben, es ist weitaus besser, einem Gott zu dienen, dem lebendigen Gott zu dienen, der das Beste für mein Leben will, als der Meinung vieler Menschen zu dienen oder Umstände. Es ist weitaus besser, diesem einen Gott zu dienen. Bleibe an dem, was Gott dir gesagt hat. Wenn Gott dir einen Auftrag für dein Leben gegeben hat, bleib dran. Und wenn du dich verrannt hast, dann korrigier das. Sage nicht, das ist unmöglich. Warum? Im Römer 11, 29 lesen wir, Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Gott bleibt an dir dran. Du kannst heute umkehren, du kannst beten, vergib mir, Herr, wo ich deine Pläne mit meinem Leben aus den Augen verloren habe. Ich will dir wieder dienen mit ganzer Hingabe und Leidenschaft. Der dritte Punkt. Ebed-Melech sucht nach einer praktikablen Lösung, um Jeremia aus der Grube herauszuholen. Und Ebed-Melech nahm die Männer mit sich und ging in das Königshaus, in die Kleiderkammer und nahm dort zerrissene alte Lumpen und ließ sie an einem Seil hinab zu Jeremia in die Zisterne. Der Mann ist erstmal los und hat sich eine Strategie überlegt, was Praktisches überlegt. Wie kann ich denn dem, der da unten in dem Schlamm sitzt, wie kriege ich den am besten raus, ohne dass wir ihn dabei verletzen, ohne dass wir ihm dabei Schaden zufügen, dass er rauskommt aus dem Schlamm. Er hat sich also nach einer praktikablen, umsetzbaren Lösung umgeschaut. Sich Gedanken gemacht. Und das ist so wichtig, wenn wir Menschen helfen wollen, dass wir uns zuallererst einmal auch mit ihnen beschäftigen und fragen, was ist denn deine Not? Jesus Christus hat uns erreicht, hat dich erreicht mit seinem Wort, mit seiner Botschaft von Rettung. Aber wie hat er das gemacht? Ich weiß nicht, wie es bei dir gewesen ist. Bei mir waren es die Lebensumstände, die er gebraucht hat und die Liebe von Menschen, die mein Herz erreicht hat. Er ist mir so begegnet, auf dem Niveau begegnet, dass ich es verstehen konnte. So ist mir Gott begegnet, genau auf meinem damaligen Niveau im Leben, ohne Gott, ohne alles, ist er mir genau auf der Ebene begegnet, dass Menschen mir ein Zuhause gegeben haben, was zu essen gegeben haben und Freundlichkeit gegeben haben und vor allem Ermutigung. Das, was ich in meinem Leben vorneweg nie bekommen habe. Ich habe immer nur gehört, was ich alles falsch gemacht habe, was nicht richtig ist, dass ich zu doof bin, zwei linke Hände, alles Daumen. Ich habe immer nur gehört, du bist an der falschen Stelle, du machst alles falsch, das aus dir wird nie was. Mit dem Tag, als ich von der Straße in dieses Pfarrhaus zog, bin ich Menschen begegnet, die von diesem Tag an mir mit Ermutigung begegnet sind, mit Liebe, mit Wertschätzung, Ermutigung. Und dann, als ich so in die Gänge kam mit meinem christlichen Glauben, auch mit Korrektur, die auch ehrlich mir gesagt haben, Junge, hier driftest du ab. Und ich habe dieses gehört. Diese Korrektur ist bei mir gelandet. Gott begegnet heute weltweit Menschen so, dass sie es verstehen. Wir selbst, im Normalfall, ist es so, wenn wir uns etwas in den Kopf gesetzt haben, dann wollen wir es auch erreichen. Dann fangen wir an zu improvisieren, uns Gedanken zu machen. Und improvisieren gehört auch mit zu einer meiner großen Stärken. Ja, eine Situation erkennen, analysieren und dann sofort sagen, den Weg können wir gehen. Improvisieren, wir probieren mal das und wir machen dies oder jenes, wie auch immer. Ja. Und ja, es gibt auch so allgemeine Nöte. Ne? Da gibt es auch sicher gute Handbücher. Wie hilft man einem Süchtigen? Wie hilft man einer Oma über die Straße? Ja, wie hilft man hier? Wie hilft man dort? Das hat auch alles seine Berechtigung. Man kann sich auch gut ausbilden lassen. Keine Frage. Wir müssen nicht erst die Fehler machen, die andere schon vor uns gemacht haben. Aber in der eigentlichen Sache merken wir oft, dass wir mit dem Gelernten an unsere Grenzen kommen. Jeder Mensch ist nun mal einzigartig, von Gott geschaffen. Und da hilft kein 10-Punkte-Plan, den du an den Betroffenen abarbeitest, dem du helfen willst, sondern dass du dich von Gott neu beschenken lässt mit Kreativität und mit Ideen von Gott. Die Bibel sagt, wen an Weisheit mangelt, der bittet darum. Und Paulus schreibt an seinen Schüler Timotheus, der Herr möge dir in allem Verstand geben. Also, wenn wir Gläubige sind, geht es nicht darum, den Verstand auszuschalten, sondern wir können diese Begabung, die Gott uns auch gegeben hat, Sachen zu durchdenken und nach Lösungen zu suchen, gemeinsam mit Gottes Geist unterwegs sein und fragen, was kann denn die Lösung sein? Wie kann ich meinen Nachbarn erreichen, meinen Arbeitskollegen? Gott gehen die Ideen nicht aus. Und wenn da etwas in deinem Herzen brennt, von der Liebe zu Jesus, zu den Verlorenen, zu den Christen, die in Not sind, dann sage ich dir, unser Gott hat eine Menge Ideen. Er sucht nur ein paar Christen, die bereit sind, sie umzusetzen. Ebed-Melech setzt sich also genau mit der Situation von Jeremia auseinander und hat dann einen Plan, wie er Jeremia aus der Grube herauskriegt. Wenn ich also jemand anders helfen will, dann setzt das voraus, dass ich mich mit der Situation des anderen ein wenig vertraut mache. Es ist übrigens eine Irrlehre, zu meinen, ich müsste erst das durchmachen, was der andere gerade erlebt, um ihm besser helfen und verstehen zu können. Gott kann mein ehemaliges Versagen, mein altes Leben, kann er gebrauchen. Und natürlich gebraucht er auch Süchtige, die frei geworden sind, um anderen Süchtigen zu helfen. Aber was ist denn mit den Christen, die in christlichen Familien groß werden und im besten Sinne bewahrt geblieben sind vor Drogen, vor Abhängigkeiten, vor falschen sexuellen Beziehungen, an all diesen Müll, die bewahrt aufgewachsen sind, kann Gott die nicht gebrauchen? Oder sind es nicht genau gerade die, die gerufen sind, zu den Menschen hinzugehen, die Hilfe brauchen? Weil sie gehen können, ohne mit irgendwelchen Verletzungen und Enttäuschungen, weil sie stabil groß geworden sind in der Geborgenheit eines christlichen Elternhauses, in der Geborgenheit der Liebe Gottes. Auch wenn du all das Negative nicht erlebt hast, möchte ich dir heute Mut machen und sagen, Gott hat einen Plan für dein Leben. Du musst nicht erst bei den Schweinen gewesen sein, im Schweinestall. Du musst nicht erst irgendwelche Nöte und Süchte durchgemacht haben, um andere Menschen besser zu verstehen. Wenn du dein Herz Jesus gegeben hast, wenn du dein Herz Gott gegeben hast und sagst, hier bin ich, ich will dir dienen, will Gott dich in gleicher Weise gebrauchen wie all die anderen Menschen. Das ist so, so wichtig. Gott kann mein persönliches Erleben mit allen Höhen und Tiefen sehr wohl gebrauchen, aber es ist eben nicht notwendig, dass du erst Drogen nehmen musst, dich besäufst und anfängst zu stehlen, um anderen Menschen dann zu helfen. Man kann sich auch gut dahinter verstecken, ja, und sagen, naja, ich kann denen nicht helfen, weil ich habe das so nicht erlebt. Ist nicht mein Gebiet. Paulus sagte zwar, dass er den Griechen ein Grieche ist und den Juden ein Jude, aber niemals, dass er erst das ganze Sündenregister abarbeiten musste, um anderen zu helfen. Ebed-Melech sucht nach einer Lösung, wie er Jeremia aus der Grube kriegt. Er geht, holt diese Lumpen aus dem König, aus dem Kleiderkammer des Königs, alte Kleider, alte Lumpen und Stricke und Seile, und er weiß schon, wie es ungefähr gehen kann. Da kommen wir zum vierten Punkt. Ebed-Melech gibt Jeremia genaue Anweisungen, wie er aus der Grube herauskommt. Und Ebed-Melech, der Mohr, sprach zu Jeremia, lege diese zerrissenen alten Lumpen unter deine Achseln und um das Seil, und Jeremia tat es. Und sie zogen Jeremia herauf aus der Zisterne an den Stricken. Jeremia hielt sich genau an die Anweisung, die er bekommen hat. Tu dies als nächstes, und Jeremia hat das getan als nächstes. Und das war der Punkt, dass sie ihn retten konnten aus der Grube. Jesus Christus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben, kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wir dürfen dem Wort Gottes vertrauen, dass Gott uns nicht im Stich lässt. Dem Wort Gottes. Ja, Gott gibt uns seinem Wort Anweisungen, klare Schritte, wie wir aus der Not, aus der Abhängigkeit, aus dem Dilemma, aus dem Schlamm, wie wir herauskommen. Ganz klare Anweisungen in der Bibel. Die Frage ist, befolgen wir sie? Jetzt komme ich hier zu einem Thema. Ich wechsle mal auf die Seite der Betroffenen, wie ich selbst einer war. Das Ganze mal aus der Sicht der Betroffenen. Du, da ist jemand, der dir helfen will. Und der auch die Möglichkeiten hat, dich aus der Grube, aus lauter Schlamm heraufzuziehen. Er will dir helfen. Weißt du, was mein Tipp an dich ist? Stell keine Bedingungen. Erklär du in der Grube nicht den Leuten, die dir helfen wollen, wie die Hilfe am besten aussehen kann. Sondern zuerst einmal tue das einfach das Naheliegende, nämlich das, was dir dein Bruder oder deine Schwester geraten hat. Und hab nicht schon wieder 1000 andere Vorschläge, Bedingungen, ja oder nein. Ich erlebe das auch in meiner Arbeit, in der Betreuung, auch von Begleitung von Süchtigen. Das ist zurzeit nicht mehr so viel, war mal mehr gewesen. Ja, aber immer wieder dieser Punkt, wo ich Wege mit ihnen gegangen bin und dann Hausaufgaben aufgegeben habe. Ich bin immer ein Typ, der Hausaufgaben aufgibt, wenn ich so Leute begleite und sage zwar dann, bis zur nächsten Woche gehst du diesen Schritt, du gehst zu diesem Amt, du gehst zu dieser Behörde. Du räumst als nächstes deine ganzen Alkoholflaschen, schmeißt du auf den Müll. Du als nächstes wechselst du deinen Freundeskreis, nicht mehr den mit den Drogen, du suchst dir einen neuen Freundeskreis. Ich gebe klare Anweisungen. Und dann ist die Frage, und dann beobachte ich, ob jemand wirklich Hilfe will. Es ist normal, es ist nicht die Aufgabe des Helfers, die Not im Leben des anderen abzustellen. Die Aufgabe des Helfers ist, sozusagen jemanden einen Anschub zu geben, ihn aus der Grube erstmal rauszuholen, aber dann ihm klar zu erklären, wie er nicht mehr in die Grube reinkommt. Wie er nicht mehr in Abhängigkeiten reinkommt. Dann ist die Sache, dass du als Betroffener, der du Hilfe bekommst, nicht Bedingungen stellst, sondern einfach mal die Schritte abarbeitest, die dir die anderen gesagt haben. Ein Ertrinkender stellt keine besonderen Ansprüche an den Rettungsreifen. Er sagt, nee, also wenn ihr schon Rettungsreifen werft, dann will ich bitte schön einen blauen, den schwarzen nehme ich nicht. Ein Ertrinkender braucht einen Rettungsreifen und stellt keine Ansprüche. Unser Dienst an anderen, an dir selbst, ist sicher nicht perfekt. Die Menschen, die dir helfen wollen, sind sicher mit Fehlern behaftet. Aber weißt du was? Das sind Menschen, die haben deine Not gesehen. Und sie wollen dir helfen. Einfach aus ihrem Herzen heraus. Es mag nicht alles perfekt sein, wie sie dir helfen. Und vielleicht hat an der einen oder anderen Stelle das Seil dann unterm Arm doch geklemmt beim Jeremia. Vielleicht beim Hochziehen hat er dann doch irgendwo Striemen gehabt und es hat am Anfang auch wehgetan. Es ist alles möglich. Aber hey, Ebed-Melech wollte helfen. Hey, das sind Menschen, die wollen dir helfen. Lass dich auf die Hilfe ein, wenn du wirklich heraus willst aus deinem alten Leben, wenn du wirklich heraus willst aus Schmutz und Schlamm, dann nimm die Hilfe an, stell keine Bedingungen, sondern leg den Weg zurück, der vor dir liegt, mit den Anweisungen, die du hast. Einfach mal ein Wort der Ermahnung und der Ermutigung, denn ich kann es nur wieder aus meinem eigenen Leben sagen. Viele Menschen, ich gab unterwegs ja einige Männer und Frauen Gottes in meinem Leben, die mich ermutigt, ermahnt und korrigiert haben. Und heute stehe ich hier und sehe ich irgendwie aus, als hätte mir das geschadet. Im Augenblick der Korrektur, der Ermahnung, guckt man nicht sehr fröhlich. Manchmal bin ich auch erstmal abgehauen. Aber ich habe es irgendwann eingesehen und dann bin ich die Schritte gegangen. Und es war gut. Ihr Lieben, wir sind eben dazu da, nicht nur Hilfe zu geben, sondern auch Hilfe zu empfangen. Schaut euch dieses Bild an. Ja, die lassen da nicht einfach ein Seil runter und Ebed-Melech sagt, Jeremia, da ist das Seil, festhalten musst du dich schon selbst. Jeremia war gar nicht in der Lage, weil er körperlich viel zu schwach war. Sondern die Anweisung ist ganz klar, nimm die alten Lumpen, leg sie unter deine Achselhöhlen, damit sie gut ausgepolstert sind und dann binde das Seil um dich herum und wir werden dich hochziehen. Du musst nichts machen, erstmal nur die Anweisung befolgen und dann wirst du rauskommen. Das ist auch so ein Problem, weil vielen Menschen es schwerfällt, Hilfe anzunehmen ohne Gegenleistung. Die denken, na, wenn die mir jetzt helfen, muss ich denen ja auch was tun. Ihr Lieben, so ist Gott nicht. Gott liebt uns ohne Gegenleistung. Er hat uns geliebt, als wir ihn noch gar nicht gekannt haben. Er hat uns geliebt, als wir Sünder waren. Völlig ohne Gegenleistung. Und es gibt Situationen, oder sie werden noch kommen, da sind wir auf die Hilfe anderer angewiesen. Es ist demütigend. Und erheben zugleich. Ich komme allein nicht weiter, aber da ist jemand, der an mich denkt und mir in meiner Situation hilft. Verstehen wir dieses Bild? Ich kann nicht einfach ein Seil herunter, ein Seil hinhalten und sagen, na, wenn er es nicht schafft, sich festzuhalten, ich habe es ja probiert, aber der hat halt nicht gewollt. Wir haben schon mal Evangelisation gemacht in unserer Gemeinde, aber da ist halt niemand gekommen. Du kannst auch nicht nach Osteuropa gehen und einem Straßenkind 100 Euro in die Hand drücken und dann sagen, ich habe wohl schon geholfen, aber der hat wohl das Geld falsch eingesetzt. Deswegen, ihr Lieben, ist Gebet so notwendig, Gebet so wichtig. Wir bringen nicht nur unsere Nöte zu Gott, sondern sagen zum Schluss, mach mal was. Sondern Fürbitte bedeutet, auch im Hören zu sein, vielleicht bin ich ja Teil der Lösung. Vielleicht gibt Gott dir ja eine Idee, wie man dem anderen helfen kann. Oder Gott hat dir halt Finanzen gegeben und du kannst erstmal jemanden unterstützen, der Ideen hat. Auch das ist möglich. Wie man anderen helfen kann, ja, vielleicht gibt es Leute, dass du Missionar unterstützt, dass du den Dienst unterstützt, ja, wo du siehst, die Leute, die sind in der Lage, anderen Menschen zu helfen, die können das in einer Art und Weise, wie ich das nicht kann. Aber ich habe Finanzen. Ich unterstütze die jetzt, dass die ihren Dienst tun können. Auch das ist möglich. Und der letzte Punkt, der fünfte, die Belohnung von Ebed-Melech. Es war aber auch das Herrn Wort geschehen zu Jeremia, als er noch im Machhof lag. Geh hin und sage Ebed-Melech, dem Mohren, so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Siehe, ich will meine Worte kommen lassen über diese Stadt zum Unheil und nicht zum Heil. Und du sollst es sehen zur selben Zeit. Aber dich will ich ja retten zur selben Zeit, spricht der Herr. Und du sollst den Leuten nicht ausgeliefert werden, vor denen du dich fürchtest. Denn ich will dich entkommen lassen, dass du nicht durch Schwert fällst, sondern du sollst dein Leben wie eine Beute davonbringen, weil du mir vertraut hast, spricht der Herr. So wie Ebed-Melech belohnt wurde, so belohnt der Herr auch seine Diener und Boten. Im Epheser 1,3 lesen wir, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Und Offenbarung 22,12, siehe, ich komme bald um meinen Lohn mit mir, um einem jeden zu geben, wie seine Werke sind. Es ist wie zur Zeit Nehemias und Ebed-Melechs. Wie zur Zeit Jeremias, so rum, und Ebed-Melechs. Das angekündigte Gericht kommt. Wir erleben, wie Wirtschaftssysteme nicht mehr funktionieren, Sozialstrukturen werden aufgelöst. Doch inmitten von Menschen, die ohne Gott weitermachen wollen, verspricht Gott, dich nicht zu verlassen, sondern bei dir zu sein. Wenn wir in einfacher und schlichter Weise jeder an dem Auftrag dranbleibt, den Gott uns gegeben hat, werden wir auch unseren Lohn bekommen. Hier in dieser Welt und in der neuen Welt, welche Gott schaffen wird, das ewige Leben. Lasst euch ermutigen, Not zu sehen und zu hören. Lasst euch ermutigen, in Fürbitte zu gehen für die Menschen. Frage, ob du Teil der Lösung bist für das Problem von Menschen und handle gemäß dem, welche Ideen Gott dir gibt. Seid gesegnet dazu. Amen. Und Herr, ich danke dir für die Menschen, die meine Not gesehen haben und Ideen und Strategien hatten, mir herauszuhelfen. Ich danke dir, dass du uns alle berufen hast, Herr. Jeden auf seinem Platz, dass wir anderen Menschen in ihrer Not begegnen können. Und danke, dass du viele Ideen hast und Kreativität und dass wir das umsetzen können. Und danke, dass du uns segnest in unserem Dienst am Nächsten. Amen.